Gelangt ein Mensch ins Wasser, findet zunächst ein forciertes Luftschnappen vor dem Untertauchen statt. Stadium 1. Der Atem wird so lange wie möglich angehalten, um eine Aspiration der Ertrinkungsflüssigkeit zu verhindern. Stadium 2. Dieser Phase folgt ein krampfartiges Atmen unter Wasser. Durch eine dominante CO2-Reizung des Atemzentrums findet eine Ausatmung der Luft und Einatmen von Wasser statt. Bei eventuell erneutem Auftauchen folgt eine tiefe Aspiration. In dieser Phase entsteht der Schaumpilz. Ein Hustenreflex als Versuch des Körpers, die aspirierte Flüssigkeit wieder auszustoßen, wird ausgelöst. Ein Eintritt der Bewusstlosigkeit ist möglich. Stadium 3, Dyspnoe Phase. Nun folgen die tonisch-klonischen Erschöpfungskrämpfe infolge des zerebralen Sauerstoffmangels. Stadium 4. Der führt über eine präterminale Atempause und einer präterminalen Schnappatmung zum Tod. Stadium 5. Der Überlebenskampf kann bei wiederholtem Auftauchen und Luftschnappen bis zu 15 Minuten dauern. Das, liebe Gemeinde, ist die gerichtsmedizinische Beschreibung des Ertrinkens. Etwas, das laut UNHCR letztes Jahr 3.400 Flüchtlinge im Mittelmeer erlebt haben. Das waren letztes Jahr etwas mehr als 10 Flüchtlinge am Tag, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken sind. Jetzt frage ich euch, wer würde eine Flucht und das damit verbundene Risiko des Ertrinkens freiwillig auf sich nehmen? Nur jemand, auf den zu Hause der Krieg wartet. Ein Krieg, bei dem er die Wahl hat, ob er sich dem Militär, Militanten oder einer terroristischen Gruppe anschließt. Wenn dieser jemand nicht die Fähigkeit hat, jemand während einer Häuserschlacht, der gerade um die Ecke kommt, niederzumähen, dann wird er wohl dieses Risiko eingehen, auch wenn er die Mittel zur Flucht natürlich hat. Krieg ist nicht mehr wie früher, dass man sich gegenübersteht am Feld und einfach in eine Menge reinschießt. Das ist viel persönlicher geworden. Eben, wie gesagt, oft im Zuge einer Häuserschlacht. Warum sage ich das? Das Asylrecht ist ein Teil des Kriegsrechts. Das Asylrecht ist ein Menschenrecht. Und Asylrecht ist ein Menschenrecht und kein Gnadenakt einer Behörde oder irgendeines Staates. Und es ist Teil unserer christlichen Nächstenliebe. Asyl ist ein Gebot Gottes, weil dahinter die Erfahrung seines Volkes steckt, wie es ist, selbst fremd zu sein. Es gibt in der Bibel viele Stellen, in denen die Behandlung von Fremden geregelt ist. Diese Regeln gibt es eben aus einem ganz einfachen Grund. Unsere Urväter und Urmütter waren selbst Fremde. Sie wussten, wie es ist, fremd zu sein. Sie kannten Vorurteile, Misstrauen und Fremdenhass. Einige der bekanntesten biblischen Gestalten waren Migranten. Und einige möchte ich heute mit euch ansehen. Zuerst möchte ich aber auf die Geschichte schauen, auf der meine Predigt basiert. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Heimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Dieser Text stammt aus einem der Gesetzbücher, bezieht sich aber auf Josef bzw. Mose. Wegen eines Bruderstreits ist Josef nach Ägypten verkauft worden. Jahre später wird er zum Hauptverwalter des Pharao. Und dann trifft er seine Brüder wieder, die wegen einer Hungersnot nach Ägypten gekommen sind, um dort Getreide zu kaufen. Josef stellt sie auf die Probe und holt dann seine Familie nach. Und dessen lässt sich eine große Familie in Ägypten nieder, in einem fremden Land. Sie waren sozusagen Katastrophenflüchtlinge. Nach dem Tod Josefs wächst in Ägypten das Misstrauen gegenüber den Israeliten. Sie waren eine recht große Gruppe geworden. Für die Ägypter waren es aber immer noch Fremde. Und hier setzt die Geschichte von Mose fort. Er wird von seiner Schwester ausgesetzt, weil der Pharao angeordnet hatte, die Erstgeborenen der Israeliten zu töten. Er wird dann gerettet und wächst am Hof des Pharao auf. Nachdem er von dort fliehen musste, kommt er nach Midian, einem fremden Land, und wird dort aufgenommen. Er kehrt aber nach Ägypten zurück, um sein Volk zu retten. Ich glaube, der Rest der Geschichte ist soweit bekannt. Die Erfahrung des Volks während der Zeit der Unterdrückung in Ägypten führt zum Gebot, dass Fremde eben nicht unterdrückt und ausgebeutet werden dürfen. Das erste Gebot lautet ja nicht umsonst vollständig: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Hier wird das Wissen um die eigene Unterdrückung nochmal betont. Diese Erfahrung des Auszugs aus Ägypten wird von den Juden bis heute im Zuge des Passafests gefeiert und sich auch jedes Jahr daran erinnert. Die Erfahrung des Fremdseins hat, wie schon gesagt, zu einigen Geboten und Verboten geführt. Zum Beispiel auch dem Verbot der Nachlese, auf der eben die Geschichte aus der Lesung beruht und eben dem, was Ruth erlebt hat. Das Verbot der Nachlese besagt eben, dass ein Teil des Getreides auf dem Feld bleiben muss, damit Fremde und Arme das nehmen können und nicht verhungern müssen. Und ihnen gebührt auch zum Beispiel dieselbe Feiertagsruhe wie den Israeliten. Die schlechten Erfahrungen, die von Fremden, hat eben auch Ruth gemacht. Die Geschichte haben wir schon in der Lesung gehört. Sie ist mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land gegangen und auch in eine ungewisse Zukunft. Die beiden waren verarmt, kommen verarmt in Bethlehem an und das Verbot der Nachlese rettet ihnen das Leben. Ruth trifft eben, wie wir in der Geschichte schon gehört haben, am Feld Boas, den Eigentümer des Felds. Und Boas nimmt Ruth unter seinen Schutz, gibt ihr Arbeit und was zu essen. Später heiraten die beiden dann sogar und gründen eine Familie. Ruth, eine Fremde, möchte ich betonen, ist gleichzeitig eine Vorfahrin von Jesus. Sie ist nämlich die Urgroßmutter von David, dem König des Volks Israel. Selbst Jesus war auch auf der Flucht. Eine der ersten Geschichten im Neuen Testament erzählt eben davon, wie Jesus mit seiner Familie fliehen muss und nach Ägypten geht, weil eben Herodes angeordnet hatte, die Erstgeborenen zu töten. Von einigen späteren Geschichten über einen überstürzten Aufbruch, weil er eben von Römern oder sonst irgendwelchen feindlich gesinnten Menschen verfolgt wird, mal ganz abgesehen. Es gibt auch Geschichten von Christen, von ersten Christen, die wegen der Verfolgung aus Jerusalem fliehen mussten. Allen Geschichten ist aber gemeinsam, dass die Flüchtlinge ins Ungewisse ziehen, aber von Gott bewahrt werden. Sie selbst werden von Gott gesegnet und werden zum Segen für die, die sie aufnehmen. Wie bereits gesagt, hat das Gefühl des Fremdseins und die Erlebnisse in der Fremde in Ägypten zu den erwähnten Geboten gegenüber Fremden geführt. Auch Jesus knüpft an die Behandlung von Fremden an. In Matthäus 25 spricht er über das Weltgericht. Er predigt darüber, dass er als Fremder gekommen ist und nicht aufgenommen worden ist. Auf die Frage, wann er denn ein Fremder gewesen sei, antwortet er: Was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und was ihr mir getan habt, einem meiner diesen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt im Klartext: In jedem dieser Flüchtlinge, die auf den Booten vor Lampedusa stecken, steckt Jesus. In jedem Flüchtling, der gerade in Schubhaft sitzt, steckt Jesus. In jedem Flüchtling, der sich gerade erst auf den Weg macht, in der Hoffnung auf ein besseres Leben und auf eine Zukunft, steckt Jesus. In jedem Flüchtling, der gerade im Mittelmeer treibt, sich die Seele aus dem Leib schreit, um gerettet zu werden, steckt Jesus. Jeder dieser Flüchtlinge ist unser Nächster, weil wir alle Jünger und Jüngerinnen sind. Ausnahmslos. Kein Unterschied nach Rasse, Religion, ethnischer Herkunft. Ein Gedanke nebenbei zum Thema Rasse. Es gibt nur eine Rasse, nämlich die Rasse des Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. In Genesis heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zu seinem Bilde schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Hier steht nichts von schwarz, weiß, gelb, rot, asiatisch, europäisch, afrikanisch, arabisch, was auch immer. Also welches Recht gestattet uns, nach Rasse, Hautfarbe etc. zu differenzieren? Rassismus ist ja sowieso nur eine Ideologie und die braucht auch noch kein Mensch. Weil die Menschen eben nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden, steckt auch in jedem das Ebenbild Jesu, Gottes einzigen Sohn. Was bedeutet das jetzt wiederum für uns? Jeder Flüchtling wird zu unserem Bruder und zu unserer Schwester, weil in jedem von ihnen Jesus steckt. Was bedeutet das wiederum? 1. Johannes 2, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, ist noch in der Finsternis. Pass auf unsere Brüder und Schwestern. Pass auf unsere Brüder und Schwestern hat in unserer Beziehung zu Gott nichts verloren. Hat sich Fremdenhass in uns eingenistet, sozusagen, können wir nicht behaupten, dass wir im Licht sind. Und für diese Finsternis, genauso wie für jede andere, musste Jesus am Kreuz sterben. Selbst wenn man jetzt annimmt, was aber bitte falsch ist, und das möchte ich wirklich betonen, selbst wenn man annimmt, dass ein Fremder mein Feind ist, was sie eben auf keinen Fall sind, selbst dann habe ich diesen Menschen ein Argument entgegenzusetzen. In Matthäus 5, 43, 44 sagt Jesus, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Weiter sagt er dazu, dass wir uns nicht besonders aus der Masse abheben, wenn wir nur unsere Brüder und Schwestern lieben. Das ist ja leicht oder zumindest leichter. Jemand zu lieben, dem ich unterstelle, dass er mehr Geld kriegt als ich, dass er mir möglicherweise die Arbeit wegnimmt, von dem ich glaube, dass er mir feindlich gesinnt ist, ist eine Herausforderung. Aber gerade diese Feindesliebe ist es, die uns auszeichnen sollte. Wir haben erst vor 2 Wochen zum Thema Feindesliebe eine Predigt gehört und einen Kinderbeitrag. Im Kinderbeitrag ist es dann eben darum gegangen, wie arm ein vermeintlicher Feind sein kann, weil niemand für ihn betet, weil er kein Geld hat, weil er keine Familie hat, weil er Gott nicht kennt. Und eben das ist ein Punkt, den wir auch im Hinterkopf bewahren sollten. Ich möchte aber an dieser Stelle unbedingt nochmal betonen, dass Flüchtlinge nicht unsere Feinde sind. Ich habe das Statement eben nur abgegeben, um möglichst viele Argumente auszuräumen, warum ich Flüchtlingen gegenüber und Fremden gegenüber nicht freundlich bin. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nur ein paar Worte zu den Unterstellungen sagen. Eben, dass Flüchtlinge mehr Geld bekommen, Arbeitsplätze wegnehmen und feindlich gesonnen sind. Das ist in der Form einfach falsch. Diese Unterstellungen grassieren seit Wochen, Monaten in den sozialen Medien und sind einfach falsch. Ich möchte aber nicht politisieren oder irgendwelche Reden halten über Politik, deswegen gleich Schluss damit. Aber nochmal zurück zu den Flüchtlingen. Das Neue Testament kennt eben auch Geschichten über Verfolgung. Viele der ersten Christen, wie schon erwähnt, mussten auch fliehen. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus an die auserwählten Flüchtlinge im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief heißt es auch, dass wir in dieser Welt keine bleibende Stadt haben, sondern die Zukunft, also Gottes Reich, suchen. Dazu findet sich auch eine Stelle im Alten Testament, nämlich in Levitikus, wo die Rede davon ist, dass das verheißene Land Gottes nicht verkauft werden darf, weil das Land Eigentum Gottes ist. Und die Bewohner eben nur Fremde oder Gäste sind, denen das Land zur Nutzung überlassen wurde. Interpretiert man das weit, kommt man dazu, dass wir nur Gäste und Fremde auf Erden sind und auf Gottes Güte angewiesen sind. Hier können wir wiederum eine Verknüpfung zu dem vorhin Gesagten machen und den Begriff des Bruders und der Schwester weit auslegen und sagen, das ist eine gewisse Gemeinsamkeit. Dann sind Fremde unsere Brüder und Schwestern, weil wir selbst fremd auf dieser Erde sind. Dazu gibt es auch eine Geschichte im Alten Testament. Lot ist nämlich ein Fremder und nimmt selbst Fremde auf. Dafür muss er sich dann vor den Einheimischen rechtfertigen. Wie er das tut, ist ein eigenes Kapitel. Aber letztendlich wird er aufgrund seiner Gastfreundschaft gerettet und das fremdfeindliche Sodom geht unter. Dazu sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es in der Bibel für den Begriff Gast und Fremder nur ein Wort gibt. Diese Gastfreundlichkeit oder Fremdenfreundlichkeit zieht sich vom Alten Testament bis ins Neue Testament. wo sich eben der Schreiber des Hebräerbriefs an Lots Geschichte auch erinnert. Und zwar mit den Worten: Fremdenfeindlich zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige schon Engel beherbergt. Nachzulesen in Genesis 19 oder Hebräer 13. Fremdenfreundlich zu sein hat also auch sein Gutes. Einerseits kann es die Rettung vor dem Untergang bedeuten, andererseits, ganz ehrlich, wem wird sein Kebab nicht abgehen? Hummus, Bladenbrot. Die Sohlen stammen zum Beispiel aus Afrika. Die Liste ließe sich praktisch unendlich fortführen. Mir ist auch klar, dass das nur Kleinigkeiten sind. Aber hätten wir die Grenzen dicht gemacht und würden uns abschotten, hätten wir die ganzen Köstlichkeiten nie kennengelernt. Zum Abschluss möchte ich noch kurz sagen, warum ich mich für das Thema heute entschieden habe. Gott hat mir das schon vor einiger Zeit ans Herz gelegt, noch bevor der Fremdenhass in letzter Zeit derart ausgeufert ist. Bei den letzten Meldungen und Posts auf Facebook auch von Christen hat mich das einfach in meiner Wahl bestätigt. Mir ist auch klar, dass das ein schwieriges Thema ist und dass ich mir damit sicher nicht nur Freunde machen werde mit dem Gesagten. Aber es war mir wichtig, eben einige Dinge loszuwerden und mit euch zu teilen. Und mich auch mit dem Thema Flüchtlinge nicht nur auf weltlicher Basis, sondern auch auf christlicher Basis auseinanderzusetzen. Ich erwische mich ja selber manchmal dabei, wie ich kurz davor bin, auf irgendwelche falschen Postings einzufallen. Aber nach ungefähr 3 Sekunden nachdenken, weiß man ja eh sofort, dass das alles ein Blödsinn ist, so nicht stimmt, falsch, rechtswidrig ist oder sonst was. Aus dem Grund wollte ich mich näher damit auseinandersetzen und eben das mit euch teilen. Darum lasst bitte Angst, Neid, Misstrauen nicht die Überhand gewinnen. Lasst uns Nächstenliebe üben. Wir sind gleichzeitig Einheimische in diesem Land, die Gottes Gebote unterstellt sind, und wir sind Fremde. Fremde auf dieser Erde. Und fremd zu sein und unbrüderlich zu sein, das kann es einfach nicht sein, dass wir Fremden die gleiche Ehre sozusagen zukommen lassen, die uns zuteil wurde. Und ich möchte nochmal wiederholen, unsere Urväter und Urmütter waren selbst Fremde und Flüchtlinge. Sie kannten das Leben als Fremde und Flüchtlinge. Darum gibt es die Gebote und Verbote zum Thema Gastfreundlichkeit und Behandlung von Fremden. Die sind im Alten Testament entstanden, haben sich bis ins Neue gehalten und gelten bis heute. Oder sind wir dann wirklich so verkappt, dass wir es nicht mal schaffen, uns an diese Geschichten zu erinnern und unser Herz zu öffnen, damit andere eben nicht dasselbe Schicksal ereilen wie unsere Urväter und Urmütter? Jesus hat die Tochter einer Fremden geheilt, die meinte, dass sogar die Hündchen die heruntergefallenen Brocken der Kinder bekommen. Er hätte nicht gemusst, weil sie keine Jüdin war, aber er hat es getan. Das soll auch der Maßstab für uns, für die Zukunft sein. Näheres dazu werden wir dann nächste Woche in der Predigt hören. Aber warum habe ich euch das alles diese Woche erzählt? Asylrecht ist ein Teil des Kriegsrechts. Asylrecht ist ein Menschenrecht. Asylrecht ist ein Menschenrecht und kein Gnadenakt einer Behörde oder eines Staates. Jetzt möchte ich mit dem Gebet von Ruth aus dem Kongo schließen. Hier bin ich an deiner Türe, mein Bruder, meine Schwester, Freund aller Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Du, der du vertraut bist mit Timur, Kofi und Nguyen, der Fanta und die Musik und die Gerüche seines Landes kennt. Du, mein Bruder, der du vielleicht die Freuden und Sorgen des Exils kennst. Hier bin ich an deiner Türe. Wie Maria und Josef vor dem mörderischen Herodes geflohen sind, so bin ich hierher gekommen, um mein Leben hier in den friedlichen Städten deines Landes zu bergen. Dort, wo ich herkomme, sind alle Türen verschlossen. Ich bin zu einer Fremden geworden in dem Land, in dem ich geboren wurde. Ich habe Zukunft gesucht in dem Land, in dem du aufgewachsen bist. Ich möchte ein neues Leben beginnen mit meiner Familie. Dort, in dem Land meiner Vorfahren, war meine einzige Perspektive das Elend. Jetzt bin ich hier an deiner Türe. wie Ruth, die ihr Land verlassen hat, um woanders neu anzufangen. Lass mich ein paar Ehren auflesen, gerade genug, dass meine Familie satt wird. Hier bin ich, an deiner Türe, meine Schwester, mein Bruder. Weder du noch ich haben es uns so vorgestellt, aber jetzt ist es so, wir sind zusammengebracht worden. Wie Josef, der als Sklave nach Ägypten kam, der seine Weisheit eingesetzt hat, um jenen zu dienen im Land. So möchte ich alle meine Gaben einsetzen, um hier in dem Land, in dem ich jetzt bin, nützlich zu sein. Lass mich dir alles geben, was ich bin. Lass mich deine Schwester, mein Bruder sein. Amen.